Ja, für euch anderen reicht es leider nicht jetzt. Ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl irgendwie, wusste nicht genau, wie viele Kinder kommen, wusste aber, für die ganze Gemeinde wird es nicht reichen. Es tut mir leid, ihr kommt jetzt einfach ein bisschen zu kurz. Das ist an Weihnachten gar nicht so selten der Fall. Einer kommt an Weihnachten irgendwie immer zu kurz. Ja, und dieser Satz hat mich sehr erinnert. Einer kommt immer zu kurz an Weihnachten. Weil ich habe 4 Geschwister. Und eine der größten Sorgen meiner Mutter war immer, dass wir alle gleich viel bekommen. Dass auf gar keinen Fall irgendjemand bevorteilt wird und dass wir vor allem an Wert gleich wertvolle Dinge bekommen. Und das war wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, gerade als wir ein bisschen kleiner waren, da hätte es schnell Streit gegeben, weil dann sieht man, der eine hat mehr bekommen oder was Besseres bekommen als der andere und ganz schnell gibt es Streit. Mal ganz abgesehen davon, was den Geldwert angeht, sind Kinder, glaube ich, ganz schnell in dieser Haltung, dass sie denken, oh, ich komme zu kurz. Ja, gerade an Weihnachten kann das gut so sein. Man sitzt um den Weihnachtsbaum und das erste Kind bekommt ein Geschenk in die Hand gedrückt und es freut sich und die Freude ist riesengroß bis zu dem Zeitpunkt, bis der Bruder oder die Schwester ein Geschenk bekommt, was man eigentlich gerne selbst hätte, was wesentlich besser ist. Und man guckt sich um und auf einmal ist das eigene Geschenk uninteressant und das vom Bruder oder von der Schwester viel interessanter. Und dann kommen so Gedanken in dem Kind hoch, was sich denkt, oh Mann, mein Bruder oder meine Schwester hat was viel Schöneres und ich komme zu kurz. Während das Kind vielleicht im Wohnzimmer sitzt und darüber nachdenkt, dass der Bruder oder die Schwester was Besseres bekommen hat und dass es zu kurz kommt, steht die Mutter in der Küche und denkt, oh Mann, ich komme an Weihnachten irgendwie immer zu kurz. Alle sitzen schön im Wohnzimmer, aber ich stehe hier in der Küche und muss das Essen machen und alle warten da schön und warten darauf, dass endlich das perfekte Essen auf dem Tisch steht und ich habe gar nichts von Weihnachten. Ich komme zu kurz. Während die Mutter in der Küche steht und die Kinder im Wohnzimmer spielen und immer lauter werden und irgendwann anfangen, miteinander zu streiten und sich um die Geschenke zu streiten, die sie gerade bekommen haben, sitzt der Vater auf dem Sessel und denkt sich, na toll, ich habe das ganze Jahr hart gearbeitet und eigentlich wollte ich nur mal meine Ruhe haben. Und was ist jetzt hier los? Keiner nimmt Rücksicht auf mich, keiner nimmt Rücksicht darauf, dass ich eigentlich mal meine Ruhe brauche und bald geht die Arbeitswoche wieder los. Das kann hier nicht wahr sein, ich komme zu kurz. Während der Vater sich denkt, oh Mann, ich wäre so gerne alleine einfach mal, denkt sich der Alleinstehende an Weihnachten, was ist das für eine traurige Zeit? Alle haben ihre Familien, alle sind beschäftigt. Nur ich komme zu kurz. Um mich kümmert sich keiner. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Egal, ob ihr Väter, Mütter, Kinder, Alleinstehende seid. Ich hoffe, dass ihr das nicht erlebt oder dass ihr solche Gedanken nicht kennt. Aber vielleicht kennt sie doch, der ein oder andere, diesen Gedanken, ich komme zu kurz. Und ich will gar nicht sagen, dass es hinfällig wäre, dass man vielleicht sich freut über Ruhe, sich freut über Geschenke, sich freut darüber, einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Aber was ist denn, wenn es an Weihnachten überhaupt nicht um die Kinder, um die Mütter, um die Väter, um die Alleinstehenden oder um sonst irgendjemand geht, sondern wenn es um Jesus geht? Wir feiern Weihnachten, das Fest, an dem Jesus geboren ist, wie wir es eben gehört haben. Und wir feiern, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und es ist sein Geburtstag so gesehen. Ja, und wenn einer beanspruchen könnte, zu kurz zu kommen, dann ist es er. Und das Traurige ist, er kommt immer zu kurz an Weihnachten, glaube ich. Das Gefühl, zu kurz zu kommen, hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir denken, wir könnten irgendwas beanspruchen. Das Kind beansprucht Geschenke, die Mutter beansprucht Zeit für sich, der Vater beansprucht Ruhe, der Alleinstehende beansprucht, dass sich Leute um ihn kümmern und für ihn da sind. Und das sind alles Wünsche, die völlig berechtigt und nachvollziehbar sind, aber sie sind nicht so berechtigt, dass man das wirklich beanspruchen kann. Bei Jesus ist das ein bisschen anders. Er kann mit Recht alles beanspruchen. Und die Bibel sagt uns das in einem Text sehr deutlich, den ich euch vorlesen will, aus Johannes 1, 3 Verse, Johannes 1, die Verse 10 bis 13. Er war in der Welt, also die Rede ist von Jesus, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Denen nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und ich musste so über diesen Satz nachdenken. Einer kommt immer zu kurz. Und habe den mal unterteilt in zwei Teile. Und dieser erste Teil ist, einer kommt. Einer kommt. Und wir haben uns in den letzten Wochen, die Technik muss mir einmal helfen, mit der Frage beschäftigt, wer ist eigentlich dieses Kindlein? Und wir haben dieses Bild gesehen, ja, diese Vorstellung, die wir ganz leicht haben, von dem kleinen Knaben mit lockigem Haar, der da liegt. Und wir vergessen dabei ganz schnell, dass dieser kleine Junge kein einfacher Mensch ist, sondern dass er wirklich Gott selbst ist. Gott, der sich dermaßen erniedrigt hat und klein geworden ist, klein gemacht hat und Mensch geworden ist, wie du und wie ich. Das ist dieses Kindlein, und die Bibel sagt uns an ganz vielen Stellen sehr deutlich, dass dieser Jesus nicht erst existiert, seit er auf diese Welt gekommen ist, seit er in Bethlehem geboren ist, sondern dass er schon viel früher existiert hat, nämlich von Ewigkeit her, schon immer existiert hat. Und wir haben im Advent unter anderem davon gehört, wie er die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, hatte und wie er bereit war, diese Herrlichkeit zu verlassen, sich zu erniedrigen, Knechtsgestalt anzunehmen und auf diese Erde zu kommen. Er wird Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das war kein Zufall, sondern das war schon lange geplant von Gott. Es war schon lange geplant von Jesus selbst. Und das haben wir unter anderem auch gehört in den letzten Wochen, dass alles zu ihm hingeschaffen ist. Kolosser 1, Vers 16 hat uns das gesagt. Also alles hat sein Ziel in ihm. Wir haben davon gehört, dass alles durch ihn geschaffen wurde und dass er vor allem ist und dass alles durch ihn besteht. Und das macht uns Johannes auch deutlich in diesem Text, dass alles durch ihn erschaffen wurde. Da heißt es, dass die Welt durch ihn wurde. Also schon lange, bevor es Weihnachten geworden ist, schon lange, bevor Jesus diese Erde betreten hat, hat er sie geschaffen. Sie gehört ihm. Und das vergessen viele Menschen, die noch lange nicht gelebt haben, als das passiert ist, als Jesus diese Erde geschaffen hat. Während wir uns es nicht vorstellen können, dass er durch wenige Worte diese ganze Welt ins Dasein rufen kann, hat er das getan, bevor wir auf dieser Erde waren. Und darin ist die Bibel sehr deutlich. Sie sagt uns sehr deutlich, dass die ganze Erde durch Jesus gemacht worden ist. Und dementsprechend heißt es hier, er kam in das Seine, in Vers 11. Er kam in das Seine. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Jesus kommt als kleines Kind in seine Welt. Es wäre wie eine Sensation, die man heute vielleicht in der Zeitung so lesen könnte, die folgendermaßen lauten könnte. Großer Gott wird kleiner Mensch, auch wenn kleiner Mensch trotzdem Gott bleibt. Ja, großer Gott wird kleiner Mensch, auch wenn kleiner Mensch trotzdem Gott bleibt. Wenn also der Schöpfer dieser Erde seine eigene Erde betritt, dann hat er alles Recht darauf, dass seine Geschöpfe ihn gebührend in Empfang nehmen und dass er alle Ehre bekommt. Und dann gucken wir uns an, wie die Realität aussieht. Wie wir es eben gehört haben, wenn wir in die Geburtsgeschichte Jesu reingucken, sehen wir schon, dass es alles andere als gebührend war, dieser Empfang. Wir sehen, Jesus kommt auf diese Erde und er wird nicht besonders gebührend empfangen, sondern er findet in der Herberge keinen Platz. Maria und Josef müssen durch die Gegend ziehen, müssen gucken, wo sie unterkommen. Und sie landen am Ende in einer Art Stall. Und dieser Stall ist wahrscheinlich mit Viechern und sonst was alles, die da drin sind. Und Jesus wird in eine Futterkrippe gelegt. Und statt eines schönen großen Bettes, wie er das vielleicht eigentlich verdient hätte, wird er in so einen Futtertrog gelegt. Dann erfahren wir, wie wir es eben gelesen haben, von einigen Hirten, die damals eher unbedeutend waren und die erfahren von dieser Geburt Jesu und sie machen sich auf den Weg und suchen Jesus und sie beten ihn an. Und wir erfahren von einigen Sterndeutern, die auch erfahren, dass dieser König der Juden geboren wird und auch sie machen sich auf den Weg, um Jesus anzubeten. Aber das sind einige wenige, die sich überhaupt interessieren für diesen Jesus. Während zum Beispiel ganz andere machtvolle Leute wie der amtierende jüdische König Herodes auch erfahren, dass Jesus auf diese Erde kommt, aber ganz andere Pläne schmieden. Er erfährt, dass Jesus auf diese Erde kommt, geboren worden ist und er will ihn umbringen. Und anstatt ihn gebührend zu empfangen, schmiedet er Todespläne. Und so kommt es, dass Maria und Josef mit dem kleinen Jesus schon kurz nachdem er geboren wurde, nach Ägypten fliehen musste. Und dass sie dort sein mussten, bis Herodes gestorben ist, damit er, Jesus, nicht von den Menschen umgebracht wird, die er selbst geschaffen hat. Das ist die Tragödie, die Johannes hier beschreibt. Das ist völlig paradox. Aber das ist das, wenn er sagt, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn wir uns vor Augen führen, wer Jesus ist und wer er als Gott dieser Welt eigentlich ist und was er beanspruchen könnte, dann müssen wir über ihn feststellen, dass einer immer zu kurz kommt. Ja, und das ist dieser zweite Teil. Einer kommt immer zu kurz. Von der ersten Sekunde an seines Lebens bis zur letzten Sekunde an. Wir haben gesehen, erst wird er nicht vernünftig, gebührend hier empfangen auf dieser Erde, dann wird er nicht mal in Ruhe gelassen, sondern er muss fliehen, weil ihm Leute versuchen umzubringen, weil Herodes versucht, ihn umzubringen. Im Laufe seines Lebens erlebt Jesus fortlaufend weiter, dass Menschen hinter ihm her sind, dass Menschen ihn ablehnen aus seinem eigenen Volk. Und immer wieder muss er miterleben, wie Menschen versuchen, ihn umzubringen. Er hat auch keine Bleibe hier auf der Erde, sondern statt eines prunkvollen Palastes, wie wir ihn hier sehen zum Beispiel, sagt er in Lukas 9, 58 über sich selbst, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels ihre Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Sein Leben sieht absolut nicht so aus wie das eines Herrschers, wie das eines Gottes. Er ist zwar der König dieser Welt, aber das erkennt der größte Teil seines Königreiches überhaupt nicht an. Vielmehr ist es so, dass er als König zu seinen Untergebenen in sein Königreich kommt und bei ihnen anklopft, aber dass er vor verschlossenen Türen stehen bleibt oder dass er vielleicht gerade noch so einen Platz in der Garage, in der kalten, dreckigen Garage angeboten kriegt. Und das erlebt er fortlaufend in seinem Leben, diese Ablehnung. Er wird abgelehnt von Menschen, die ihm eigentlich das Leben zu verdanken haben. Und so bekommt er statt Dank Ablehnung. So bekommt er statt Ehre Spott. Statt Unterordnung Rebellion. Und wenn man dann ans Ende seines Lebens schaut, sieht man, dass er wie ein Schwerverbrecher qualvoll an diesem Kreuz stirbt für Schuld, die er nicht begangen hat. Er hängt dort für eine Schuld, die er selbst nicht begangen hat, sondern die ihm angehängt wurde von Menschen, die selbst eigentlich schuldig sind. Und er stirbt dort. Allerdings wissen wir, er bleibt nicht im Grab, sondern er steht wieder auf nach 3 Tagen und er lebt. Und er lebt bis heute und er lebt in Ewigkeit. Für Jesus war das alles keine Überraschung. Er wusste genau, was passieren wird, als er hier auf die Erde gekommen ist. Er wusste, wie seine Leute, seine eigenen Geschöpfe ihn aufnehmen werden, wie sie ihn verachten werden. Und er wusste, dass er eines Tages an dieses Kreuz genagelt wird von seinen eigenen Menschen und dass er auferstehen wird. Es stellt sich also die Frage, warum kommt Jesus überhaupt auf diese Erde? Warum lebt er? Warum stirbt er? Und warum steht er wieder von den Toten auf? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Er kommt aus Liebe zu uns. Er kommt, um Beziehungen wiederherzustellen, die zwischen einem heiligen Gott und zwischen uns als sündigen Menschen nicht mehr möglich war. Und so kommt er auf diese Erde und 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 beschreibt uns das sehr gut, wie er kommt und wie das mit der Liebe Gottes zusammenhängt. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollten. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Diese Verse machen sehr gut deutlich, worum es in der Liebe Gottes eigentlich geht. Und diese Verse machen uns aber auch sehr deutlich, dass wir Menschen ein großes Problem haben. Und dieses Problem nennt sich Sünde. Sünde besteht genau darin, dass wir Gott ablehnen und nicht bereit sind, uns ihm zu unterstellen. Dass wir, statt auf ihn zu hören, unser eigenes Ding machen. Dass anstatt seinen Geboten zu gehorchen, wir tun, was wir wollen und was wir für richtig halten. Und so rebellieren wir offenkundig als seine Geschöpfe gegen unseren Schöpfer. Wir lehnen ihn ab. Auch wenn wir das vielleicht so nicht sagen würden, aber unser Leben bringt nichts anderes zum Ausdruck als das. Wir ignorieren ihn und leben in seiner Welt als seine Menschen ohne ihn und nicht nach seinen Maßstäben. Und das macht uns schuldig vor ihm. Das verschafft uns ein Problem. Ja, wir halten uns nicht an das, was er gesagt hat. Und so können wir vor einem perfekten Gott als sündige Menschen nicht bestehen. Und es geht sogar noch weiter. Er ist ein gerechter Gott. Und deshalb muss er Strafe verhängen darüber und kann nicht einfach dulden, dass wir in seinen Augen Dinge tun, die nicht in Ordnung sind und dass wir ihn einfach außen vor lassen. Und so besteht zwischen jedem Menschen und Gott eine Trennung, eine unüberwindbare Trennung. Eine Trennung, die für uns den Tod bedeutet. Den Tod in der Beziehung zwischen Gott und uns. Die Verbindung ist gekappt. Es gibt keine Beziehung mehr in dem Sinne. Es gibt kein Recht mehr für uns, kein Grund mehr, warum Gott uns annehmen sollte oder warum wir zu Gott kommen sollten. Es gibt keine Möglichkeit mehr, zu Gott zu kommen, weil wir Sünde haben, die uns trennt. Und es gab nur eine Möglichkeit, dass diese Sünde aufgehoben wird, diese Trennung überwunden wird. Und diese Möglichkeit bestand darin, dass ein Sündloser kommt, um die Sünde für uns auf sich zu nehmen. Und da es keinen sündlosen Menschen gibt, gab es nur noch die Möglichkeit, dass Gott auf diese Erde kommt, Gott Mensch wird, um dann für unsere Sünde zu bezahlen, um diese Trennung aufzuheben. Ich habe euch einen genialen Satz mitgebracht, ein Zitat von jemand, was sehr gut ausdrückt, warum Jesus gekommen ist. Und dieses Zitat lautet folgendermaßen: Jesus Christus kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Ich lese nochmal: Jesus Christus kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Einzig und allein dadurch, dass er für unsere Schuld bezahlt hat, gibt es für uns die Möglichkeit, als Menschen wieder zu Gott zu kommen. Diese Trennung aufzuheben und wieder in Beziehung zu Gott zu kommen. Wir waren machtlos und trotz aller Anstrengungen hätten wir es nicht geschafft, zu Gott wieder zurückzukommen. Sondern im Laufe unseres Lebens häufen wir uns immer nur noch mehr Schuld, nur noch mehr Sünde auf. Und es gab keine andere Möglichkeit. Aber er kam, um für uns zu bezahlen, um uns Vergebung zu schenken. Vergebung, die keiner verdient hat, aber die er uns aus seiner Liebe schenken will und die er uns anbietet. Und so dürfen wir, ein jeder von uns, das Geschenk von Gottes Vergebung, von Gottes Gnade persönlich in Anspruch nehmen und dürfen uns durch seine Liebe wieder in eine Beziehung mit ihm begeben und dürfen uns ihm unterstellen. Dürfen aufhören, gegen ihn zu rebellieren und unser Leben ohne ihn zu leben, so als wäre er nicht da. Und anfangen, wieder ein Leben zu leben, unter seinen Geboten, unter seinen Weisungen, in dem Wissen, dass es gut für uns ist. Wer sich selbst vor Gott als schuldig erkennt und ihn als persönlichen Retter annimmt und sich mit seinem Leben ihm unterstellt, für den gilt, was Johannes in Johannes 1, Vers 12 und 13 schreibt, was wir eben schon gelesen haben, wo es heißt: so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer ihn aufnimmt oder aufgenommen hat, der darf sich Kind Gottes nennen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, und wenn du das für dich persönlich in Anspruch nimmst, wenn du um Vergebung bittest für deine Schuld und dich mit deinem Leben ihm unterstellst, dann nennt er dich Kind Gottes. Und so kommt es, dass ein Sohn geboren wurde, ein Sohn gelebt hat, ein Sohn gestorben ist, damit viele Söhne und Töchter geboren werden können. Nämlich wir. Das ist das Privileg, das wir haben. Und es geht so weit, dass wir als Kinder Gottes hier auf der Erde schon mit unserem Vater verbunden leben dürfen, uns ihm unterstellen dürfen und eines Tages mit ihm und bei ihm die Ewigkeit verbringen dürfen und unsere Zukunft garantiert ist. Wenn du noch nicht auf dieses Angebot reagiert hast, dann ist die große Frage, wie reagierst du? Zu welchem Teil gehörst du? Zu denen, die ihn aufnehmen oder zu denen, die ihn ablehnen? Wie reagierst du auf sein Angebot? Wirst du ihn reinlassen oder wirst du ihn vor verschlossenen Türen stehen lassen? Ich will euch Mut machen, gerade in diesen Tagen über diese Frage nachzudenken, wenn sie ungeklärt ist. Und wenn ihr bereits zu ihm gehört und ihr so zurückschaut auf das vergangene Jahr, vielleicht auch auf die vergangene Zeit, dann ist die große Frage, wie sah das in letzter Zeit aus? Kommt Jesus in deinem Leben zu kurz? Kam Jesus in den letzten Wochen zu kurz? Und wie wird es in diesen Weihnachtstagen werden? Wirst du Zeit haben, ihm zu begegnen? Wirst du dir Zeit nehmen, ihm zu begegnen? Vielleicht ist gerade diese Weihnachtszeit eine gute Zeit, um sich auf ihn zu besinnen, um sich Zeit zu nehmen, ihm mal wieder zu begegnen und über die letzten Wochen nachzudenken. Ganz oft ist es ja so, dass Weihnachten irgendwie eine Zeit ist, wo wir uns viel um uns drehen, wo wir mit Familie zusammen sind, wo wir viel Aufwand betreiben und viel rumherum ist, aber wir am Ende ganz wenig persönliche Zeit mit Jesus finden. Zumindest muss ich oft, wenn ich auf die Weihnachtstage zurückgucke, muss ich oft feststellen, ich habe ganz wenig Zeit, persönliche Zeit, wirklich mit dem gehabt, dessen Geburt wir eigentlich feiern. Aber wir stehen jetzt vor dieser Weihnachtszeit und ich will uns Mut machen, dass wir dieses Jahr ganz bewusst Zeit mit ihm suchen, dass er nicht zu kurz kommt, sondern dass wir ganz bewusst uns Gedanken über ihn machen, dass wir uns Zeit nehmen, ihn anzubeten und ihm zu begegnen. Jeder persönlich für sich. Und an die Väter und Mütter unter uns, euch will ich ermutigen, dass ihr mit euren Kindern über Jesus Christus redet, dass ihr darüber redet, was er euch bedeutet und dass ihr mit ihnen darüber redet, was er für sie bedeutet. Und das kann unabhängig vom Alter stattfinden, glaube ich. Ja, man kann das auf eine altersspezifische Art und Weise tun, aber es gibt doch nichts Wichtigeres an Weihnachten, als über Jesus nachzudenken und über ihn zu reden. Und deshalb will ich euch ermutigen, dass wir das tun. Und egal ob alleinstehend, egal ob Oma, ob Opa, ob Vater, ob Mutter, ob Kind, wir alle sind eingeladen, dem Gott zu begegnen, der auf diese Erde gekommen ist, um die Beziehung zwischen uns und zwischen ihm wiederherzustellen. Und ich hoffe, dass keiner von euch an Weihnachten zu kurz kommt, aber noch viel mehr hoffe ich, dass er dieses Jahr, der, um den es geht, nämlich Jesus selbst, nicht zu kurz kommt. Wir wollen uns Zeit nehmen, wollen drei Lieder singen und wollen ihn hier anbeten. Und dann dürft ihr diese Gedanken einfach mit nach Hause nehmen und euch in den nächsten Tagen Zeit nehmen, ihm zu begegnen. Amen.